Prinzip kommen, unter Demut und Unterwerfung. Aber wie können wir das schaffen, dieses große Gelübde einzuhalten? Nicht auf Frauen zu schauen, nicht darüber zu sprechen, Sinnbefriedigung zu entsagen und diesen ganzen Sachen zu tun. Was ist da wichtig? Ein spirituellen Geschmack zu entwickeln. Was könnte noch wichtig sein? Alex.
Richtige Gemeinschaft.
Ja, egal. Eine tiefe Diensthaltung zu Guru und Krishna im Herzen haben und so beschützt sein. Das ist ganz wichtig. Gopa Guru. Ein Shishya bleiben.
Das Konzept kann das alles in dieser Welt gar nicht mehr gehört und letztlich auch nicht auf mich bestimmt ist und nicht auf mich für meine Befriedigung zugeschnitten ist. Und alles, was ich Krishna gehört und für meine Befriedigung dann
das Konzept entwickeln, dass alles für Krishnas Befriedigung bestimmt ist und nicht für mich. Und somit das nicht auf mich zu beziehen, sondern auf Krishna, das in dieser Welt ist. Govinda? Sich in einem Service engagieren, der einen zufriedenstellt. Ich wiederhole immer für die Kassetten, die hören gemacht werden. Markus? Es ist praktisch nur die Haut, eine hauttiefe Schönheit. Wenn man ein bisschen tiefer geht, gibt es andere Substanzen, die nicht so anziehend wirken. Es ist gut, wenn wir bei diesen Sachen, wo wir uns damit beschäftigen, bitte nicht so, versuchen nicht zu lachen, weil dann kommt eine unbeabsichtigte Schwingung auf. Nicht, dass man ja über die Komischkeit der Formulierung nachdenkt, aber wir wollen wirklich philosophisch da reingehen und nicht an der Oberfläche hängen bleiben. Es werden nachher ein paar Sachen kommen, wo wir wahrscheinlich auf dem Boden liegen vor Lachen. Also deswegen, ich möchte sagen, das Möglichste, also ich möchte das möglichst vermeiden. Olaf. Ja, Prabhupada sagt, das ist Kirtan, also eine Klasse nach der anderen. Man soll sich kontinuierlich damit auseinandersetzen. Gut, ich habe mir hier etwas aufgeschrieben. Ihr habt alle etwas sehr Wichtiges gesagt. Ich habe mir noch etwas aufgeschrieben. Das Wichtigste ist der Geist bei der ganzen Sache. Der Geist, der auf Krishna ausgerichtet ist. Sehen wir mal, wir müssen verstehen, sexuelle Anziehung fängt nicht im Körper an, sondern im Geist. In den fünf Elementen gibt es an und für sich keinen sexuellen Wunsch. Erde hat keinen sexuellen Wunsch, Feuer hat keinen Wunsch, in diesem Sinne meine ich. Erde hat keinen Wunsch, Feuer hat keinen Wunsch, Wasser hat keinen Wunsch nach Sexualität, das sehen wir einfach nicht im Wasser, wie Waldstätter See, diese, eine solche Aktivität. Man könnte sagen, es besteht die Anziehung der Atome, aber diese reine, ich spreche jetzt von der sexuellen Anziehung, in dem Sinne, ist eine Sache, die im Geiste ist. Eine Schöpfung des Geistes. Wenn der Geist anfängt zu halluzinieren, wird selbst ein Telegrafenmast plötzlich anziehen. Man denkt, das ist ja jetzt eine Frau, die aus dem Nebel herauskommt. Wenn der Geist in dieser aufgewühlten Einstellung ist. Der Telegrafenmast ist an und für sich aus Holz, nicht? Aus materiellen Elementen. Aber der Geist sinniert, da tritt eine Frau aus dem Nebel heraus. Dann kommt man näher und man oh, ein Telegrafenmast. Ich muss mich daran erinnern, an diese etwas spaßige Szene aus dem Mahabharata, wo Draupadi diesem lustvollen Kirtchaka eine Liebesnacht verspricht und dann zu Bhima sagt, der Kirtchaka ist mir auf den Fersen, kannst du da was tun? Und Bhima, der eigentlich in der für ein Jahr in der Verkleidung gelegt eines Koches am Hofe von Virata, sagt dann, okay, sag ihm, er soll am Abend in den Pavillon kommen. Und er liegt dann da, tot personifiziert für Kichaka, umkleidet mit einer, angezogen mit einer samtenen Decke, nicht? Und Kichaka hat sich parfümiert und denkt jetzt, er trifft Draupadi und sieht da diesen mit der Decke zugedeckten Bhima und lobpreist das andere Geschlecht total und legt sich nieder und neben ihr und Bhima kommt mit seiner starken Hand und packt ihn am Nacken. Oh, dein Griff ist absolut intensiv. Er lebt noch immer in der Vorstellung, dass hier eine Liebkosung eines Chatriya-Dame stattfindet, nicht? Und dann nimmt ihn Bhima und am Ende ist er, wird er gefunden im Hofe von Virat und ist nur ein Fleischball. Wo ist denn der Kopf, fragt der König von Virat. Und wo sind die Beine? Es ist gar nicht mehr da. Nicht? Das ist heavy. Hare Krishna. So, sie hat also diese Imagination gehabt, der Kichaka, die er auf Bhima projiziert hat. Der Geist ist so einer, dass er Schönheit dort produziert, wo sie nicht da ist. Wie Markus gesagt hat, die Schönheit ist ja nur hauttief. Ist ja eine Imagination des Geistes. Wenn der Geist halluziniert, Atmano Manjate Jagat, die Schönheit liegt in den Augen des Betrachters, das heißt des Geistes. Lasst uns doch kurz einen Blick auf die weltliche Schönheit werfen. Die Schönheit ist völlig at the mercy of the years, ist der Barmherzigkeit der Jahre unterworfen. Nicht nach ein paar Jahren, 20 Jahren oder so, ist die Schönheit nicht mehr da. Mögliche Unfälle können die Schönheit verunstalten und auch Krankheit. In den Vedas heißt es, dass hinter dem Lächeln der jungen Mädchen Augenbrauen runzeln, Zorn und Täuschung liegen. Du kannst mal, also wer von euch war mal verheiratet oder in einer langen Beziehung, nicht? Man merkt, dass, da ist ja schon ein Lächeln da, aber auch Augenbrauen runzeln, Zorn und so weiter und so fort. Die Veden sagen, hinter den kirschfarbenen Lippen des anderen Geschlechts sind die Bakterien der Krankheiten. Und hinter der Freundlichkeit und den gütigen Worten verstecken sich harte Worte und Beleidigung. Nur die Erscheinungsweise der Leidenschaft, die unseren Geist beeinflusst und den Intellekt blendet, führt uns dazu, dass das Erbeben der Nerven während des Geschlechtsverkehrs wirkliches Glück ist. Es ist nur eine Einbildung. Deswegen sagen die Schriften immer, am Anfang ist diese Zufriedenheit wie Nektar, aber am Ende wie Gift. Toshan Krishna Prabhu war verheiratet und man kann uns das bestätigen. Nicht verheiratet, aber in einer fast, also so ähnlich, oder wie man das heute macht. Ich möchte euch einmal, seht mal, das ist jetzt so die Brahmachari-Training, das kann man nur unter Brahmacharis machen, was ich jetzt mache. Das ist deswegen auf diesen Kreis beschränkt. Ich möchte euch meine Lieblingsgedankenübung machen, wenn es darum geht, die Illusion des Zusammenseins mit dem anderen Geschlecht aufzudecken. Ich möchte euch einen verspäteten Besuch bei Romeo und Julia vorschlagen. Romeo und Julia, der großen Helden der Weltliteratur, Mann aus einer italienischen Familie, der sich verliebte in eine schöne Adlige. Die Familien konnten überhaupt nicht dieser Verbindung zustimmen und so kam es dann zu einem Todesfall. Ich weiß nicht, haben Sie sich in den Suizid begeben? Sie haben den Suizid gemacht, ja? So kann die ganze Welt, die sich damit beschäftigt, noch immer über Romeo und Julia, den Inbegriff der weltlichen Beziehung, nachdenken, weil sie eben nicht Romeo und Julia später besuchen können. Sie können weiter Gedanken spinnen über diese unerfüllte Liebe und wie edel und nobel das ist. Aber sagen wir mal, Romeo und Julia hätten geheiratet. Sie hätten wahrscheinlich sich in der Nähe von Rom angesiedelt oder vielleicht in der Nähe von Florenz. Damals gab es noch keine guten Verhütungsmittel. Deswegen hat Julia jetzt schon 7 Kinder gekriegt und ist schon mal ein bisschen ausgeleiert. Sozusagen. Romeo konnte sich in seinem unbändigen Libido nicht nur auf Julia beschränken, sondern ist mehrere Male fremdgegangen und deswegen knistert das unglaublich in der Beziehung. Wenn die sich sehen, dann tun sie sich oft angiften und sehr harte Schwingungen. Nicht? Romeo ist lange nicht mehr so schön und sein Bauch ist ein dicker Speckreifen. So ist das auch bei Julia geschehen, durch den unvermeidlichen Einfluss der Zeit. Nicht? Und es ist also überhaupt nicht mehr romantisch. Es ist einfach private Hölle. Also, wir als Brahmacharis können darüber so distanziert lachen, aber Kinder, Devotees, glauben mir, das ist kein isolierter Fall. Das ist nicht, dass ich das jetzt produziere, einfach weil man niemandem das Glück gönnt. Das ist immer so. Wir sind als Prediger sehr, sehr oft in solchen Situationen, bei so verspätesten Besuchen in einer Beziehung, wo man wirklich merkt, da spannt und der sagt dann so und sie sagt dann so und guckt ihn an und warum sagst du das denn so? Diese Uneinigkeit fällt einem unglaublich auf. Da ist nicht Harmonie und alles läuft wie geschmiert und so weiter. Sicherlich gibt es auch Ehen, die nicht nur diese Aspekte aufwerten. Aber da ist so viel feinstofflicher Krieg, dass man sich ganz vorfühlt, wenn man entspannt in seinem Auto sitzt wieder. Nicht? Und so weiter. Was meint ihr wohl, wenn wir heute von der Scheidungsquote hören? Ich weiß es nicht mehr, ich habe jetzt nicht mehr genau gehört. 80% ist das übertrieben? In Deutschland oder wo?
Ja, manche wollen ja zweimal gewinnen.
Das ist eine statistische Zahl, die
ja,
du. Gut, Alexander war Manager, der weiß ja solche Sachen. 80%, also das ist nicht wirklich zu überzogen.
Bei jeder Hochzeit freut sich vielleicht sein Weib.
Ja. Ja, so heißt es. Ja. Ja, was meint ihr wohl, was aber vor dieser Scheidung gelaufen ist an emotionaler Schwierigkeit? Bis das so weit geht, bis man sich trennt. Das ist einfach, es ist einfach Hölle. Es tut mir leid, das zu sagen. Aber das muss gesagt werden, Kinder. Devotees. Das muss gesagt werden. In ISKCON sehen wir nicht viel besser aus nebenbei. Da denkt man manchmal, ja, aber das sind ja die Votis und das muss ja irgendwie, ich kenne jetzt nicht die Rate, aber ich habe da auch nicht ermutigende Zahlen gehört. Also wirklich, ich habe einmal davon Sachen gehört. Wirklich nicht so einfach, die komplizierten Geister zusammenzubringen in eine harmonische Beziehung. Diese Beziehung wird deswegen oft unter Entsagten, sagt man, wird in diese Beziehung hineingeht, ist wie eine Fliege, die ins Feuer fliegt. Es sieht so toll aus, das Feuer, und glänzt und glimmert und tanzt und so weiter, aber es brennt. Es brennt ganz gemein. Ja. Oder es wird gesagt, man ist wie ein Seidenwurm, der sich in einen Kokon versteckt. Diese emotionalen Gedanken. Das erleben wir sehr oft, wenn wir Beziehungen besuchen und die Eltern vielleicht, oder wie heißt das? Die sind sehr miteinander beschäftigt, die Gedanken. sehr oft, wenn sie sprechen, da gucken sie auf den anderen, um zu sehen, ob es okay ist, was sie sagen. Und habe ich oft festgestellt. Und so ist es sehr ein Seidenwurm, der sich in einen Kokon einsperrt. Was macht man mit Seidenwurm, die im Kokon eingesperrt sind? Man nimmt sie zur Zeit der Reife, wirft sie in heißes Wasser, dann ist der Wurm getötet und man benutzt die Seide für Saris und Dhotis. So ist es auch, man verstrickt sich unglaublich, gedanklich und emotional und wirtschaftlich und dann ja, kommt der Tod. Man hat noch nicht die Zeit richtig genutzt. Deswegen gibt es im zweiten Kapitel, zweiten Kanto des Bhagavatams, eine sehr interessante Ermahnung für uns Brahmacharis. Die spirituelle, ich will euch den Text gerne sagen, weil es ist wirklich ein schöner Vers, wenn man sich mal beschäftigen möchte. Kanto 2, Kapitel 6, Vers 20. Padastrayo bahischasan aprajanam ya ashramaha antastrilokyas vaparo grihamedo brihat vrataha. Das große Gelübde. Darf ich euch bitten, gut zuzuhören jetzt? Die spirituelle Welt, die aus drei Vierteln der Energie des Herrn besteht, liegt jenseits der materiellen Welt. Und sie ist besonders für diejenigen bestimmt, die niemals wiedergeboren werden. Andere, die dem Familienleben verhaftet sind und nicht streng dem Gelübde des Zölibats folgen, müssen innerhalb der drei materiellen Welten leben. Versteht ihr? Hier wird also gesagt, dass diejenigen, die Brahmacharya ausführen und sich nicht so verstricken, wie wir das eben gehört haben, die sind reisequalifiziert für die Reise in die spirituelle Welt. Andere, die nicht das Brihadvrata ausüben, das große Gelübde, müssen innerhalb der drei materiellen Welten leben. Ich möchte euch jetzt gerne vorlesen, was hier in den, was in der Erläuterung steht. Es ist wirklich der super Text. Er gehört für mein Leben, mein Brahmachari-Leben, zu den sehr motivierenden Versen. Um den höchsten Nutzen des menschlichen Lebens zu gewähren, schult das Vanashram-System seine Befolger vom Lebensstand des Brahmachari an, das Gelöbnis des Zölibats abzulegen. Das Brahmachari-Leben ist für Schüler bestimmt, die darin erzogen werden, streng das Gelübde des Zölibats einzuhalten. Junge Menschen, die noch keinen Geschmack am Geschlechtsleben bekommen haben, jetzt nicht verzweifeln, wenn ihr schon vorher was gehabt habt. Junge Menschen, die noch keinen Geschmack am Geschlechtsleben bekommen haben, können natürlich sehr leicht das Gelöbnis des Zölibats befolgen. Und wenn man einmal in diesem Lebensgrundsatz gefestigt ist, kann man sehr leicht bis zur höchsten Stufe der Vollkommenheit fortschreiten und so das Königreich der Dreiviertel-Energie des Herrn erreichen. Es wurde bereits erklärt, dass es im Kosmos der Dreiviertel-Energie des Herrn weder Tod noch Angst gibt. Vielmehr ist man dort voll des glückseligen Lebens, der Freude und des Wissens. Nicht in dem Dreiviertelbereich, wie nennt sich der Bereich auch? Vaikuntha, keine Angst, keine Sorgen. Ja. Ein Haushälter, der am Familienleben hängt, kann ein solches Leben der Geschlechtslust sehr leicht aufgeben, wenn er in den Grundsätzen des Brahmachari-Lebens geschult wurde. Hier wird jetzt ein Punkt gemacht von Prabhupada. Selbst wenn man in das Grihastha-Leben eingeht, das ist ja eine statistische Erfahrung, eine Größe, dass viele Devotees heiraten. Ne? Aber auf alle Fälle, sagt er hier, muss man schon mal dieses Training haben. Denn wenn man das nie gehabt hat, das Training, wird man niemals wieder da aus dem Grihastha-Dasein herausgehen. Und man wird ewig nicht da drin bleiben und sterben da drin. Also als Grihastha sterben. Ich will jetzt nicht sagen, also man wird nicht daran sterben, sondern darin sterben. Nicht? Das ist sehr wichtig. Einem Haushälter wird empfohlen, sein Heim am Ende des 50. Lebensjahres zu verlassen. Pancho Shardvam Vanam Vrajet, und im Wald zu leben. Wenn er sich dann von der Zuneigung zur Familie völlig gelöst hat, kann er als Sannyasi in den Lebensstand der Entsagung eintreten und sich voll im Dienst des Herrn betätigen. Aber das ist nicht möglich, wenn du nicht diese Schule gehabt hast. Das geht nicht. Sag das mal zu deinen Eltern, die über 50 ist. Jetzt, Vanaprastha Party. Die werden sagen, es geht leider nicht. Ja. Jede Form religiöser Grundsätze, die die Nachfolger schult, das Gelöbnis des Zölibats einzuhalten, ist für die Menschen gut. Denn nur diejenigen, die auf diese Weise geschult worden sind, können das erbärmliche Leben des materiellen Daseins beenden. Und jetzt wird Prabhupada total interkonfessionell. Spricht zuerst von den Buddhisten. Die Prinzipien des Nirvana, wie Buddha sie empfahl, sind ebenfalls dafür gedacht, das erbärmliche Leben des materiellen Daseins zu beenden. Dieser Vorgang wird in seiner höchsten Form hier im Srimad Bhagavatam mit einer klaren Vorstellung idealer Vollkommenheit empfohlen. Wenngleich im Grunde kein Unterschied zwischen dem Pfad der Buddhisten, dem Nachfolger Shankaras und dem der Vaishnavas besteht. Also in dieser einen Sache, das materielle Leben zu beenden, ist im Grunde kein Unterschied da. Nicht in diesem Punkt. Natürlich in der Definition von Satya, des Zieles, ist dieser Unterschied. Aber was das betrifft, sagen alle, du musst Brahmacharya praktizieren. Um die höchste Stufe der Vollkommenheit zu erreichen, nämlich Freiheit von Geburt und Tod, Angst und Furchtsamkeit, erlaubt keines dieser Systeme dem Nachfolger, das Gelübde des Zölibats zu brechen. Das sind deutliche Worte, oder? Ich möchte euch wirklich bitten, da ist dann auch noch ein schöner Nachsatz, was passiert, wenn jemand dem Geschlechtsleben zum Opfer fällt und wie der trotzdem noch eine Möglichkeit hat, auf die spirituelle Ebene zurückzukommen. Das wird auch erwähnt. In der Erläuterung. Das ist eine schöne Erläuterung, sehr motivierend und sehr, also ihr werdet da wirklich viel Glück drin finden in dieser Erläuterung. Gut, wir haben jetzt noch einen. Deshalb, liebe Devotees, liebe junge Brahmacharis, alle werdenden Brahmacharis, zukünftige Hörer dieser Vorlesungen auf der Kassette, versteht, wie wichtig das Brahmacharya-Gelübde ist. Und versteht, dass es im Geist anfängt. Man muss den Geist positiv beschäftigen. Deswegen Brahmacharya heißt auf der spirituellen Ebene handeln. Nicht, das ist nicht etwas anderes, das muss da anfangen. Denn wenn der Geist angezogen ist, dann ist schon ein bisschen schwierig. Dann muss man anfangen, auf dieser Ebene was zu machen. Ein deutscher Poet hat einmal gesagt, die Anziehung zum anderen Geschlecht ist der Versuch der Natur, die Vernunft auszuschalten. Ein Versuch. Krishna sagt in der Bhagavad Gita, sagt so, Nashti buddhir ayoktasya Nacha yoktasya bhavana Nacha bhavayata shanti Ashantasya kutasukam. Wer nicht mit dem Höchsten im Krishna-Bewusstsein verbunden ist, kann weder transzendentale Intelligenz noch einen gefestigten Geist haben, ohne die keine Möglichkeit zum Frieden besteht. Und wie kann es Glück ohne Frieden geben? Deine Intelligenz und dein Geist muss verbunden sein, sonst ist der Geist nicht gefestigt und dann kannst du nie Frieden haben. Schön gesagt von Krishna, nicht? Wer es nachlesen möchte, zweites Kapitel der Gita, Text 66. Wer nicht mit dem Höchsten im Krishna-Bewusstsein verbunden ist, kann weder transzendentale Intelligenz noch einen gefestigten Geist haben ohne die keine Möglichkeit zum Frieden besteht? Und wie kann es Glück ohne Frieden geben? Hare Krishna. So, jetzt möchte ich Meckes einmal bitten, das Fenster hinten ein bisschen aufzumachen. Fran Wallaba, kannst du das Fenster noch ein bisschen mehr öffnen? Denn wir hatten erklärt, warum es ein großes Gelübde ist, weil es gegen den Hauptfeind geht, des materiellen Daseins, den Krishna als Karma, als materielle Wünsche oder Lust bezeichnet. Wir hatten gehört, was der Brahmachari vermeiden muss, nicht? Was also schon Feind, was schon Lust ist. Und wir hatten dann zum Schluss uns damit beschäftigt, wie wichtig bei dieser ganzen Betrachtung die Läuterung des Geistes ist, weil diese Anziehung im Geiste besteht. Es ist eigentlich, finde ich sehr schön von diesem deutschen Poeten gesagt, diese Anziehung ist der Versuch der Natur, der materiellen Natur, Prakriti, die Vernunft auszuschalten. Hare Krishna. Also deswegen hatten wir als Lösung für diese Sache angegeben, wir müssen unsere Intelligenz und Geist mit Krishna verbinden. Nashta Buddhi, das ist ganz wichtig. Das ist eine geistige Sache in erster Linie. Im Feuer ist nicht dieser Wunsch da, im Erde, Wasser, Feuer, Luft und Äther auch nicht. Es kommt im Geist auf. Da müssen wir ansetzen. Gut, jetzt habe ich Jai Gopal gesehen.
Du hast ihn kurz angesprochen, wenn man
ja.
Die Welt zum Teil nicht so ein bisschen Maya einschleicht und Verständnis der Natur. Was ist denn so schlimm an der Sexualität? In dem Sinne, dass es einen so beeinflusst von der spirituellen Ebene. Denkt man nicht, dass man die spirituelle Ebene ganz nicht halten kann.
Es sind nur die materiellen Elemente, die miteinander in einer Wechselwirkung treten. Aber der Selbstverwirklichte weiß, dass während er sieht, berührt, nur sich entleert, Dinge annimmt und vorgibt, nur der physische Körper aktiv ist, während die Seele selbst nicht tut. Fünftes Kapitel der Gita, Text 9. Krishna sagt. Ja. Eine sehr eigenwillige Interpretation dieses Schlokas, ja. Ja.
Was da passiert, warum das eigentlich das Bewusstsein eben?
Sicherlich werde ich darüber noch sprechen, aber hier ganz kurz, es ist die Tätigkeit, wo alle Sinne auf der materiellen Ebene beschäftigt sind. Das Denken, der Gefühlssinn, also Tastsinn, ne? Der Tastsinn, der Geruchssinn, der Sprachsinn und so weiter. Und ja, hat alle Sinne auf der materiellen, mit der materiellen Energie beschäftigt. Ich weiß, heutzutage versuchen die New Age-Leute, die Sexualität als göttlich zu erklären. Nicht? Weil es so stark ist, ist für sie die stärkste Manifestation. Sicherlich etwas sehr Powerfules. Und auf eine Weise würden wir ihnen sogar zustimmen, aber Gott in dieser Form würden wir nicht nehmen. Gott, der Tiger, ist auch ein göttliches Prinzip, der Tiger. Man kann ihn nicht umarmen, da passiert was. So, wenn man Sexualität hat, was sehr stark gemacht wird, ja, ich dachte, du noch aufmerksam, das ist doch deine Frage, die Erscheinungsweise der Leidenschaft wird sehr stark. Und die Erscheinungsweise der Unwissenheit wird sehr, sehr stark. Und diese beiden Erscheinungsweisen sind sehr, sehr heavy dann. Und wir werden nachher noch sehen, durch diese Tätigkeit, die nächste Lecture heißt der große Irrtum, sexuelle Erfüllung. Da wird dann drüber gesprochen, wie wenn man da im Nacht geht, werden ja noch mehr Wünsche erfüllt. Du wirst richtig verwickelt ins Material. Dein Denken geht da rein. Du denkst immer daran. Die Menschen nehmen. Ein Psychologe hat den Westen einmal so beschrieben. Der Westen mit seiner allzeit marschbereiten Sexualität. Das ist wirklich unglaublich hochgezüchtet worden. Das ist wirklich auf dieser tamassischen und rasiatischen Ebene. Es ist jedoch so, dass in Grihastha Ashram die Sexualität, die entsprechend der religiösen Prinzipien ausgeübt werden, mit Krishna gleichgesetzt wird. Da werden Kinder zum Krishna in die Welt gerufen, die nice Devotees sind, entsprechend den regulieren. So, was für den einen Ashram wie Feuer ist, ist für den anderen Ashram Krishna. Ja, wahrscheinlich. Ja, das ist auf der physischen Ebene so. Aber das heißt natürlich jetzt nicht, dass wir. Also, so schauen und dann gleichzeitig Milch nehmen. Das wäre ein bisschen, also, gepasst für mich. Also, das ist nur eine körperliche Sache. Da sind aber ja auch mentale Dinge, die da geschehen. Ihr werdet, glaube ich, ich sehe das. Ich habe mich extra ein bisschen vorbereitet. Ich werde viel über Ayurveda und Psychologie nachher sprechen, um dem mal auf neue Punkte hinzuzufügen. Da werden wir ein bisschen auf diese Bereiche kommen. Aber ich sehe an den Fragen, die ihr stellt, dass ihr euch für das Kommende interessiert. Ja. Markus? Ja, ich kann mal ein Moder. Es gibt da unterschiedliche Ansichten dazu in unserer Bewegung. Ich will mal eine moderate Ansicht sagen. Nach der Ansicht, die moderat ist und die ich persönlich vertrete, ist es so, dass Bhaktas zunächst einmal das alles kennenlernen sollten, die Philosophie des Krishna-Bewusstseins. Und dann, wenn sie wissen, was Brahmacharya ist, wenn sie einigermaßen stetig sind in ihrem spirituellen Leben, dann können sie sich entscheiden, Brahmacharya zu machen. Meistens empfiehlt man, dass man noch zu diesem Zeitpunkt kein lebenslanges Gelübde auf sich nimmt, weil die Erfahrung eben gezeigt hat, ganz einfach, dass viele Devotees auch heiraten würden, aber man macht es dann für eine gewisse Zeit, dass man sagt, ja, ich schau mal, das ist privat jetzt, mal ein halbes Jahr oder mal bis zu mal ein Jahr. Ich würde schon empfehlen, eine gute Zeit zu nehmen. So 3-4 Jahre finde ich jetzt schon mal eine ganz, aber nicht, weil ich das jetzt sage, sondern sollte man das so machen, sondern sich einfach sich vorstellen, dass man, was der Vorteil ist und das dann auch wünschen aus dem Herzen. Und dann, wenn man sieht, dass man stetig ist und man merkt, ich habe da nicht allzu große Schwierigkeiten mit, ich kann das gut praktizieren und ich will jetzt am Anfang meines spirituellen Lebens da wirklich eine gute Zeit dem geben, dann macht man das einfach. Dann spricht man mit, am besten wohl mit dem spirituellen Meister, wenn man schon einen hat, wenn man noch keinen hat, spricht man mit älteren Devotees darüber, die einen raten können, die einem nochmal ein paar Fragen stellen und nochmal ein paar Punkte beleuchten und dann nimmt man für einige Zeit die dann an. Ich würde aber empfehlen, dass nach einer gewissen Zeit, so nach 10 Jahren oder so, oder meinetwegen 5 Jahren oder so, einiger Zeit, dass man sich damit mal auseinandersetzt. Sollte ich heiraten oder sollte ich Brahmachari sein? Und dementsprechend, wie man denn eine Entscheidung trifft, sollte man sich dann wieder eine längere Zeitdauer vornehmen. Ich habe es in meinem Leben so gemacht, nachdem ich mit vielen Devotees gesprochen habe. Ich habe erstmal ein Jahr gedacht, ich bleibe ein Jahr im Krishna-Bewusstsein und ich will das jetzt mal richtig studieren und dann will ich mal sehen, was ich für Verwirklichung habe. Und ich hatte die besten Verwirklichungen, nach einem Jahr habe ich mich entschieden, okay, ich mache jetzt 4 Jahre durch und da war es eigentlich schon, nach einem Jahr war es mir schon klar, ich werde beten darum, dass ich ein Leben ein Devotee sein darf. Und nach einiger Zeit, so, ich glaube, nach 5-6 Jahren habe ich mir vorgenommen, ich werde ein lebenslanger Brahmachari sein, wenn Krishna mir die Erlaubnis gibt. Ne? Ich habe so gedacht, weil Ich habe das so gesehen, ich habe beobachtet, den Grihastha Ashram, mir Gedanken gemacht, in Prabhupads Büchern gelesen, mit Grihasthas gesprochen, mit Brahmacharis gesprochen, mit Sannyasis gesprochen und habe dann eindeutig gesagt, das ist das Beste für mich. Ne? Für mich. Ich dann. Jetzt habe ich ja diese, erst mit Sannyas machst du wirklich die lebenslange Entscheidung, wenn du diesen Ashram annimmst. Dann ist es wirklich der vorher, wenn man sich das noch nicht so, zwingt euch nicht zu etwas. Das sollte von innen kommen. Und nochmal, es geht um Krishna. Wir wollen zu Krishna. Darum geht es. Und was das Beste dafür ist, für uns, das wären wir. Ich habe diesen Vers, den ich euch eben vorgelesen habe, als Lebensmotto genommen. Ich kam darüber und das war so, das sprach so laut zu mir. Es war so kristallklar. Und hier heißt, wenn man zurück zu Krishna gehen soll, soll man Brihadratta machen. Und dann wurde das hier erläutert in dem Purport. Und das finde ich total klar. Aber ich möchte noch einmal sagen, das ist mir sehr wichtig in diesem Seminar. Ich möchte nicht, dass ihr aus dem Seminar herausgeht mit dem Eindruck, okay, wir müssen Brahmachari sein, wenn wir das nicht sind, dann sind wir gefallen. Das ist nicht richtig. Es gibt 4 Ashrams und der Grihastha Ashram ist auch ein Ashram. Von Krishna so gedacht und es ist wahrscheinlich für die meisten Devotees, das hat einfach, das ist die Erfahrung. Ne? Das war auch immer so. Ne? Ich will jetzt in diesem Seminar allerdings die Herrlichkeiten des Brahmachari Ashrams singen. Deswegen werde ich das nicht immer wiederholen, dass der andere Ashram auch da ist. In diesem Ashram, wir haben dieses Seminar diesem Thema gewidmet, deswegen bleiben wir bei dem Thema. Dennis. No. Dayal Gauranga. By the way, for all of you to see, this is Dayal Gauranga, wonderful Vaishnava. He came from Russia, if it's Ukraine, and he's the pleasure of all the devotees. Very nice, Vaishnava. And yes, Dayal Gauranga. What can I do for you?
I don't remember the source, therefore I'm asking you for improvement or disapprovement. And second point, it is on which stage somebody advise you to go to Grihastha Ashram? I mean, who can force you, who can advise you, or can you disobey this order? I mean, if you really determined although a lot of thoughts and things going into in your mind.
Yes. Ich werde es nochmal in Deutsch wiederholen. Dayal Gauranga ist sich nicht ganz sicher, ob er es richtig gehört hat, aber er sagte, er hatte gehört, dass man in 2 Fällen den Spiritual Meister nicht folgen kann, sollte. Wenn der einen sagt, man soll heiraten. Und dann sagte Dayal Gauranga, wer kann einem überhaupt raten, zu heiraten und dass man dem dann auch folgen sollte? Also es ist nicht ganz so, wie du das ausgedrückt hast, aber es ist so, dass einst Parushuram, Großvater Bhishma, sagte, er solle diese, wie hieß sie nochmal, Ambika oder Amba heiraten. Da gab es einen Grund dafür. Bhishma hatte sie entführt für seinen Bruder und sie war eigentlich schon jemand anderem versprochen und liebte nur ihn und wollte dann zurück zu ihm hingehen und er sagte, nein, du hast Bhishma hat dich entführt, jetzt musst du ihn heiraten. Dann ging sie zu ihm, ich muss dich heiraten, weil der Alte nimmt mich nicht. Und Bhishma sagte, nein, no way, ich habe das Brihadbharata abgelegt. Und dann ging sie zu Parushuram, er solle Bhishma überzeugen, sie zu heiraten. Und hat das mit Gründen belegt und Parushuram hat dann ihm gesagt, du musst heiraten. Bhishma sagte nein. Parushuram war in einer Weise der Guru von Bhishma Dev. So hatte ihm die Waffenkunst oder ein Teil der Waffenkunst beigebracht. Und Bhishma sagte, well, ich habe mein Brihadbharata eingelegt, ich kann das dir jetzt nicht folgen, Guruji. Dann sagte Parushuram, da müssen wir kämpfen. Und dann kämpften sie lange, lange Zeit. Und es wird beschrieben im Mahabharata, dass Bhishma die Überhand gewann. Und er wollte gerade die entscheidende Astra zünden, die den Kampf beendet hätte, als sieben Weise erschienen und sagten, das geht jetzt nicht. Beende den Kampf. Es ist, genug ist genug. Ne? Ja. Das war Kshatriya-Zeiten. Wir sollten niemals mit unseren Guru ihn herausfordern zum Duell mit Pistolen und so. Das ist aber nicht der Punkt, den du fragen kannst. Ich glaube, hinter deiner Frage steht so ein bisschen, wer kann einem raten zu heiraten? Letztendlich, wenn du ein Brahmachari sein möchtest, und jemand dir etwas sagt gegen deinen Willen, dann solltest du mit dieser, wenn es eine wichtige Persönlichkeit in deinem Leben ist, also zum Beispiel der spirituelle Meister oder ältere Devotees, solltest du fragen, warum ist der Grund? Und dann werden sie das begründen natürlich. Die werden nicht ohne einen Grund zu dieser Schlussfolgerung kommen. Und dann solltest du dir ihre Gründe anhören und darüber nachdenken. Denn wir sollten immer Älteren respektieren. Das ist ganz wichtig im spirituellen Leben. Aber wir können, wenn wir dann nicht heiraten wollen, natürlich sagen, bitte gebt mir eine Chance, mein Verhalten zu korrigieren. Kann man nochmal sehen. Und das werden diese Älteren, die wohl, ist der Guru und die Älteren, die wohl, durchaus respektieren. Die werden sagen, ja. Es gibt eine andere Äußerung von Prabodhananda Saraswati, wenn der Guru sagt, geh nicht nach Vrindavan, dann musst du nach Vrindavan. Es gibt eine dritte Unterweisung, wenn der Guru dir sagt, geh nicht zu einem älteren Vaishnava und lerne nicht von ihm, und er das aus Neid sagt, dann braucht man ihn auch nicht zu folgen. So gibt es Sachen, aber wenn unser Guru uns was sagt, sollen wir das zunächst einmal ernst nehmen und nicht so hitzköpfig sein, ne? Und nachdenken, er wird schon Gründe dafür haben. Und wir können ja mit ihm sprechen. Und ja.
Wie gesagt, statistisch gesehen werden die meisten heiratlich. Manchmal denke ich dann so, ja, statistisch machen es nur ganz wenige so. Wie kann ich gerade denken, dass ich vielleicht gerade unter denen bin, die vielleicht statistisch gesehen das machen. Mhm. Kann man nicht sagen, statistisch gesehen, die Statistik beweist, was in der Vergangenheit passiert ist, aber muss nicht die Zukunft bestimmen.
Mhm. Sehr guter Punkt. Ich darf die Frage nochmal wiederholen. Statistisch gesehen, ich hatte gesagt, statistisch gesehen heiraten viele. Jetzt macht die Frage auftreten, wie soll ich davon ausgehen, dass ich zu diesen ganz seltenen Fällen gehöre, die nicht heiraten? Und die Frage ist jetzt, die gestellt werden, zeigen Statistiken nicht nur das auf, was in der Vergangenheit geschah, sind Statistiken geeignet, das aufzuzeigen, was in der Zukunft sein wird. Ich möchte zwei Dinge zu dieser Frage antworten. Statistiken können das allgemeine Verhalten der Menschen ausdrücken. Aber wenn du als Devotee davon ausgehst, ich werde das allgemeine Verhalten der Menschen halten, dann hast du schon einen logischen Fehler, denn Devotee ist nicht sehr allgemein. Wir können jetzt sagen, ja, Satchinanda Swami, die Statistik bezieht sich ja jetzt auf die Devotees, nicht auf alle Menschen. Hierauf würde ich meinen zweiten Punkt sagen. Ich denke, wenn man wirklich ein Devotee werden möchte, muss man sich mit der Frage auseinandersetzen, der Barmherzigkeit. Man muss sein Ziel festlegen und man muss um die Barmherzigkeit beten von Krishna. Wir sollten nicht denken, ich bin jetzt die rare Ausnahme, ich werde es der Welt zeigen, auf der ISKCON-Welt. Wahrscheinlich sind wir nicht die rare Ausnahme. Aber wenn wir die Barmherzigkeit Krishnas kriegen, kann ein Lama über die Berge gehen, ein Blinder Sterne am Himmel sehen und einer, der Brahmachari sein will, Brahmachari bleiben. Mit der Barmherzigkeit von Chaitanya Mahaprabhu. Barmherzigkeit ist und bleibt das aktive Prinzip im spirituellen Leben. Lasst uns da keine Illusion haben. Von uns aus sind wir nicht besonders qualifiziert, Brahmachari zu sein. Das ist das Brihat Vrata und wir sind die Chota People, die Klein People. Wir sind die Unbedeutenden. Ne? Wir sind groß in unserer Unbedeutendheit. Ne? Deswegen, wir brauchen die Mercy und so weiter. Deswegen werden wir ganz am Ende des Seminars Gebete für Brahmacharis durchgeben. Es gibt tolle Gebete da. Also wirklich tolle, extra für diesen Zweck. Ja.
Eine andere Frage?
Ja.
Ja. Du hast gesprochen, wie vielleicht jemand sagt, vielleicht noch mal 5 Jahre und dann vielleicht sich so wohl fühlt und dann sagt, gut, also ich kann das, ich mache vielleicht mal das Leben, aber dann kommt vielleicht ein Zweifel und sagt, ja, aber ich will nicht auf dem Sterbebett liegen und dann noch daran denken. Ja. So vielleicht besser mache ich es jetzt durch,
genau,
als noch mit 50.
Du hast davon gesprochen, ich wiederhole das immer für die kassettenhörende Nachwelt, dass jemand sagt, für 5, ich mache jetzt mal eine gewisse Zeit, ich habe wirklich nur Annäherungsjahre genannt. Ich wollte damit nicht sagen, dass man jetzt auf die Uhr schaut, in welchem Jahr bin ich und wo bin ich, also nur so Ideen geben. So nach einiger Zeit mache ein Devotee sagen, ich fühle mich so wohl, ich werde das jetzt ein ganzes Leben machen. Aber dann mache er denken, wenn aber dieser Wunsch noch kommt und ich auf dem Sterbebett dann Grihastha werden will, also dann sterbe ich damit. Also besser, ich mache es jetzt gleich am Anfang, schnell durch und dann geht's los. Ich möchte sehr gerne bitten, dass wir diese Frage parkieren. Denn ich habe in meinem letzten, ich habe noch hinten was, also ich habe ganz schön viele Sachen. Was, wenn du an das Heiraten denkst? Nicht? Das ist eine wichtige Überlegung, wo wir, die dann kommt. Ich würde hier jedoch ganz kurz sagen, wenn solche Frage auftritt, denke ich, gibt es keine allgemeine Regel. Es kommt darauf an, wer die fragt. Wenn das einer fragt, von dem man sieht, na, der sieht wirklich in seinem Verhalten so aus wie ein Grihastha. Das kann man, dann würde man dem sagen, naja, nun macht man keine lebenslange Entscheidung. Wenn es aber jemand ist, von dem man sieht, der hat so die Ingredienzen bei sich zusammen, der liest in den Schriften, der folgt den Prinzipien sehr genau, ich meine jetzt nicht den 4 Prinzipien, das so und so, das setze ich mal jetzt voraus, sondern den Prinzipien des Brahmachari-Lebens sehr gut. Und der liebt Kirtan, der liebt die spirituelle Ebene, dann sagt man ihm, go for it. Nicht? Ja. Nicht? Das muss man wirklich sehen von Fall zu Fall. Ich glaube, da ist es individuell. Diese Fragen sind ganz wichtig. Wir werden darüber gleich noch sprechen. Keine Sorge. Also da kommt, na so will ich jetzt nicht sagen. Wir haben zum Beispiel auch ein Kapitel, das heißt die Versuchung. Am Anfang des Brahmacharya-Lebens wollte ich euch alle in Versuchung führen mit einem schlimmen Video. Also nicht die schlimme Szene. Also kurz vor der schlimmen Szene wollte ich aufhören. Aber dann gab es glücklicherweise nicht die Möglichkeit, einen Fernsehapparat hier aufzubringen. Ihr seid also beschützt worden von mir. Aber ich werde in dem verbalen Teil über Versuchungen sprechen im Brahmacharya-Ashram, weil das ist etwas sehr Reales, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen. Also Zweifel daran, schaffe ich es? Oder auch ganz spezifische Anhaftungen, die sich entwickeln. Mit diesen Dingen muss man umgehen und die werden hoffentlich reif besprochen werden. Gut, jetzt haben wir... Ich würde sehr gerne Folgendes jetzt machen. Wir haben jetzt 2 Uhr. Ich habe noch ein... Ich denke, wir sollten jetzt eine 5 Minuten einfach kurze Aufstehpause machen. Wirklich längere Mittagspause. Wollen wir uns jetzt noch ein Verwandtenthema zuwenden. Also die sind alle Verwandte, aber zu diesem blockgehörigen Thema. Der große Irrtum, die sexuelle Erfüllung. Sehr oft fragen uns Leute, ja dürft ihr denn nicht? So mit dem Unterton, dürft ihr denn nicht glücklich werden? Das ist so dahinter. Die Schriften sagen, man wird auf diese Weise nicht glücklich. Einmal wurden wir in Russland interviewt zu dem Thema und ich gab den Leuten ein Beispiel von einem Wanderer. Ein Wanderer befand sich einmal auf dem Wege, als er plötzlich von einem Tiger das Grollen eines Tigers hörte und der Tiger kam ihm nahe, fing an, ihn zu jagen. Der Wanderer ist in einen schnellen Trab verfallen und der Tiger kam wirklich näher und näher. Schließlich kam er an eine Schlucht. Da wusste er, jetzt bin ich dem Tiger ausgesetzt. Vielleicht kann ich runterspringen oder runterklettern, ich will den Tiger nicht haben. Doch als er nach unten schaute, sah er das Tigerweibchen, das mit dem Männchen auf Jagd war, das unten am Boden auf und ab strich. Die hatten sich schon abgesprochen, es war ein Jagdteam, ein Menschenjagdteam. Überall 2 Tiger. Schließlich. Wer will von einem Tiger zerfetzt werden, sprang er und er konnte sich so an so einem Baum halten, der in dieser Schlucht, über der Schlucht hing. Er hing dort so und sah plötzlich am Hang des Berges eine rote Erdbeere. Ihr wisst, manche Leute sind der Ansicht, Erdbeeren sind das Beste in der Welt. Er griff zur Erdbeere, nahm sie auf die Zunge und aß sie. Und in dem Augenblick dachte er, ich genieße das Leben. Aber dieser Genuss muss relativiert werden. Er schwebt noch immer in allergrößter Gefahr. So die Sexualität verspricht uns, dass wir glücklich werden. Aber wir müssen sie relativieren. Es ist eine Erfahrung, die in der materiellen Welt stattfindet. Und die materielle Welt kann die ewige Seele nicht glücklich machen. weil der Tiger des Karmas und der Tiger des Todes ständig hinter uns herlaufen wird. Das ist eine Geschichte, die aus dem buddhistischen Gedanken gut kommt. Die gleiche Geschichte finden wir in ganz ausführlicher Form am Ende des Mahabharatas mit ganz vielen Beispielen und Unterbeispielen. Es ist jetzt für dieses Seminar egal, sagen wir mal, ich möchte die Geschichte nicht ausführlich erzählen, sonst würde ich einen ganzen 15 Minuten brauchen dazu. Es geht darum, das Glück, was auf einer Ebene ein Glück ist, ist von einer anderen Betrachtungsweise eben ein relatives Glück und muss relativiert werden. Ich möchte jetzt deswegen einmal bitten, euch alle bitten, dass wir eine andere Perspektive nehmen als die des aktiven Genießenden, der Sexualität für die Erdbeere des materiellen Universums hält, und einfach mal mit einer anderen Perspektive da reinzuschauen. Und sehr bald werden wir sehen, dass das gar nicht so wunderbar ist. Viele Leute sagen heutzutage, sexuelle Erfüllung ist das Allerwichtigste, was du haben kannst. Die sagen, dass eine Reihe von Irregularitäten im Leben, wie Verklemmungen und Neurosen, entstehen, wenn du nicht sexuell erfüllt bist. Doch diesen Menschen müssen wir sagen, dass unsere Gesellschaft wirklich nicht gesunde Aspekte zeigt. Man kann sehr viele Probleme entwickeln, wenn man diesem Trieb nachgeht. Wie wir nachher sehen werden, müssen wir diesen Trieb umwandeln, sodass er uns nicht schädlich werden kann in unserem spirituellen Leben. Aber hier möchte ich zunächst einmal eine Illusion aufdecken, dass man zufrieden werden kann durch Sexualität. Lasst uns ein bisschen in vedische Psychologie hineintauchen. Was geschieht durch die Sexualität? Die Sexualität, wie keine andere Erfahrung, erzeugt ein tiefes Sanskara, ein Eindruck im Chitta, im Unbewusstsein. Aus diesem Unbewusstsein oder Unterbewusstsein steigt von diesem Sanskara denn eine sogenannte Vritti hervor, das heißt eine Gedankenwelle. Hier ist dieser Bereich, der erreicht wird durch diese nervenerschütternde Erfahrung oder, wenn wir so werten, sagen, diese intensive Erfahrung, geht hier rein und dann kommt eine weitere Gedankenwelle ans Oberbewusstsein heraus, nur verstärkt die sich auf dem Weg und wird doppelt so stark. Das heißt, der Wunsch, Sexualität zu haben, wird nicht beendet, sondern wird verdoppelt. Insofern kann man nicht von einer Erfüllung sprechen. Man kann also nicht die Theorie aufrechterhalten, die wir gelernt haben in Norddeutschland, einmal ist keinmal. Diese Theorie bezieht sich auf alle Formen der Sinnbefriedigung in Norddeutschland. Das ist nicht richtig. Einmal wird zu zweimal, dem doppelten Wunsch dazu. Ich möchte euch ein Beispiel geben, was ich von einem indischen Autor gelesen habe, was vor längerer Zeit, ich weiß nicht mehr, wer es war, der sagte, der Genuss vergrößert die Vasanas. Vasanas heißt Wünsche. Vritti ist so wie eine Gedankenwelle, in der die Vasanas getragen werden. Der Genuss ist also wie ein Tiger, der einmal menschliches Blut geschleckt hat und jetzt nach mehr verlangt. Tiger dürfen niemals, Jaigopal, du hältst es durch, dürfen niemals menschliches Blut schlecken, weil die dann mehr wollen. Deswegen ist es so wichtig, dass in der Jugend die Leute Brahmachari ausüben müssen. Das ist so absolut wichtig und unsere Gesellschaft tut der Jugend einen ganz großen Missgefallen, also indem sie die Regeln da aufheben, die bisher in den konventionellen Gesellschaften diese Tätigkeit so in den späteren Bereich hinein verschoben hat. Nicht wahr? So viele Wünsche in den jugendlichen Geist toben und er nicht die Möglichkeit hat, Entschlossenheit zu entwickeln, Durchstehungsvermögen und all die Vorteile, die ein Brahmachari-Leben einem Menschen geben kann und die er unbedingt braucht, ganz gleich, ob er sich für das lebenslange Brahmachari-Gelübde entscheidet oder eben später dann heiratet. Also, diese Sanskaras und Vasanas, die im Geiste sind, erzeugen dann sehr starke Kalpanas. Kalpanas sind Vorstellungen und Fantasie durch den Vorgang der Erinnerung. Und so entsteht dann große materielle Anhaftung. Das heißt direkt, dass sexuelle Wünsche eine Art Brennen im Körper und Geist erzeugen. Man will das, das ist so ein Brennen, ein Unwohlsein und muss dann erfüllt werden. Und je mehr man das praktiziert hat, desto mehr strömen diese Gedankengänge aus dem Unbewusstsein, aus den Sanskaras hervor. Also aus diesem Grunde, um es sehr einfach zu machen, weil durch diesen Vorgang der sexuellen Tätigkeit ein etwas in Gang gesetzt wird, was den Menschen unzufrieden macht und was mehr Wünsche schafft, wird das die sexuelle Betätigung mit einem starken Feuer verglichen, was mehr und mehr haben möchte. Je mehr es sich nimmt, desto stärker wird es. Wenn das Feuer klein ist, in diesem Raum, dann ist es nicht so heavy. Wenn es sich aber verbreitet, dann will es alles haben. Dann nimmt es sogar die Sampradhi-Suite hier, die ich aufgebaut habe auf dem Tisch. Nicht die Govardhan-Suite. Brennt sogar das Mikrofon.